Ja, wunderschönen guten Morgen von mir, also wem ich noch nicht die Hand geschüttelt habe. Ich habe euch heute eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Und zwar die Geschichte von den Israeliten, die in die Gefangenschaft verschleppt worden sind und jetzt an den Flüssen Babylons sitzen und jammern. Und die Geschichte, die ist 2600 Jahre alt. Wie viele Geschichten aus dem Alten Testament gehören die zu den ältesten Überlieferungen der Menschheit? Nur so zum Gefühl, was sind 2600 Jahre? Zu der Zeit war hier in Niedersachsen komplett mit Wald bewachsen. Da gab es einzelne Lichtungen, da war mal ein Hof drauf oder vielleicht auch eine Siedlung. Und die Niedersachsen, die haben ihre Häuser so aus Weiden gebaut. Das heißt, man flocht die Wände. Da kommt das deutsche Wort Wand her. Man wand die Weiden da drum und klebte dann Lehm dran. Und dann hatten die so ein paar Ziegen und hatten vielleicht Dorfgemeinschaften gebildet und hatten gerade den Sprung von der Bronze in die Eisenzeit geschafft. Also so alt sind die Geschichten. Das deutsche Wort Mauer kommt vom lateinischen Murus, das haben die Römer mitgebracht. Das kam alles erst später. Also diese Geschichten sind richtig alt. Und trotzdem stehen sie in fast jedem Wohnzimmer. Denn eine Bibel hat fast jeder Haushalt irgendwo. Und das hängt damit zusammen, dass diese Geschichten etwas über Gott erzählen und über den Sinn des Lebens und worum es im Leben geht, über Höhen und Tiefen und uns Hoffnung geben. Und diese Geschichten haben über Generationen, Millionen von Menschen Gott näher gebracht, dass wir verstanden haben, wie Gott ist. Das ist auch der Grund, warum totalitäre Staaten die Bibel nicht haben wollen. Versucht man eine Bibel in Iran oder nach China oder nach Nordkorea einzuführen. Diese Staaten wissen, dass diese Geschichten Hoffnung machen und dass Gott bestimmte Vorstellungen hat, wie wir unser Leben gestalten wollen. Das passt ihm überhaupt nicht. Zu Zeiten des Ostblocks, Kalter Krieg, da war das ganz Osteuropäer, da gab es richtig Leute, gibt es als Geschichte, die haben Bibeln da reingeschmuggelt. Der Schmuggler Gottes ist ein schönes Buch, was so die Geschichten erzählt. Also, richtig, richtig alt. Und wenn wir uns Geschichten aus der Bibel angucken, gerade so die Alten, dann ist immer wichtig, dass die immer zwei Ebenen haben. Das eine ist das Historische, das, was damals passiert ist, wird beschrieben. Und das andere, wir wissen, dass Gott durch den Heiligen Geist aufgegeben hat, was aufgeschrieben werden soll und heute durch die Geschichten zu uns spricht. Deswegen sagen wir, das ist das Wort Gottes. Also immer einerseits die Geschichte und dann das Persönliche. Und das haben eben Leute über Generationen erlebt. Und nebenbei bemerkt, hat das auch die Popkultur noch beeinflusst. Das Lied By the Rivers of Babylon, also an den Flüssen von Babylon, was das Musikteam am Anfang gespielt hat, das war vor ungefähr 40 Jahren 37 Wochen auf Platz 1 in den Charts. Also Bonnie M. war damals das, was heute Taylor Swift ist. Und der Titel gehörte ganz lange zu den meistverkauftesten Liedern der deutschen Musikindustrie. Tausende tanzten in den Discos zu diesem Song. Fun Fact, den Nadine mir gestern am Esstisch erzählt hat, was ich nicht wusste, war, der Produzent ist Frank Farian, das ist derselbe, der Milli Vanilli auch produziert hat. Aber die haben hier wirklich gesungen, also die konnten singen. Und das, was die gesungen haben, war im Endeffekt interessanterweise Psalm 137, also wahrscheinlich der älteste Pop-Song-Text der Geschichte. Also zusammengefasst ist es halt die Geschichte, wie die Israeliten jetzt jammern. Wir sitzen an den Flüssen von Babylon. Ja, wir weinten, wenn wir uns an Zion, also an Zuhause erinnern. Und das ist auch die Vorgeschichte aus Jeremia, wenn ich jetzt, was vorher passiert ist. 25 lange Kapitel hat ja Jeremia die Israeliten immer gewarnt, dass es irgendwann schlecht kommen wird. Immer wieder steht bei Jeremia, ändert euer Leben. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Witwen und die Waisen. Hört auf, das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Hört auf, anderen Göttern nachzulaufen. Damit schadet ihr euch nur selbst. Aber die Israeliten, die waren absolut beratungsresistent. Also 25 lange Kapitel Jeremia da rein und da raus. Und das Ergebnis war im Endeffekt, dass dann eine Katastrophe kam und dass Gott diese Katastrophe zugelassen hat. Und zwar ist zu diesen Zeiten ist eine Großmacht im Nahen Osten groß geworden. Das war Babylon. Und die haben ein Land nach dem anderen erobert, die Städte zerstört, die Einwohner in die Gefangenschaft verschleppt, vor allem immer die Oberschicht und die Handwerker, also alles, was irgendwie kriegswichtig war, und haben diese bei sich zu Hause angesiedelt. Und genau das ist dann den Israeliten auch passiert und Gott hat es zugelassen. Die Israeliten hatten jetzt in Babylonien ihre Heimat verloren. Das drückten die in diesem Lied aus. Sie mussten unter Menschen leben, die eine fremde Sprache sprachen, die sie nicht verstehen. Die lebten in einer Gesellschaft mit unbekannter Kultur und Sitten, die ihnen fremd waren. Die wohnten bei Menschen, die andere Götter anbeteten. Und da die Babylonier ja die Israeliten besiegt hatten, schienen diese Götter möglicherweise stärker zu sein als der israelitische Gott. Und das hat die natürlich auch extrem beunruhigt. Die waren entwurzelt und in Unsicherheit heimatlos geworden. Die sehnten sich einfach nur nach Heimat, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach dem, was ihnen aus ihrer Kindheit lieb und vertraut war. Und das alles war ihnen jetzt genommen. Geblieben waren nur Erinnerungen und Sehnsucht. Die Erinnerung an eine verlorene Kindheit und die Sehnsucht nach einem Ort oder dem Ort, wo die Seele einfach Frieden finden kann. Die wollten einfach nur nach Hause und raus aus der Situation. Kennst du das? Vielleicht auch völlig unverschuldet. Es gibt Lebensabschnitte, wo einfach alles Mist ist und man sich einfach nur wegwünscht und sich einfach nur wünscht, dass Gott einen jetzt sofort wegteleportiert raus und alle Probleme sind gelöst. Und darauf warteten die Israeliten, dass Gott in ihrer Situation jetzt endlich spricht und was macht. Der hat lange nichts gesagt und dann kam plötzlich doch was. Und zwar hat Gott durch Jeremia den Israeliten Anweisungen gegeben. Und da Jeremia aber noch in Israel war, hat er das als Brief aufgeschrieben. Und man kann sich richtig vorstellen, dass die Israeliten, die da in ihrem Elend jammerten und warteten, jetzt geht's endlich los, plötzlich kommt was von Gott. Ich kann mir richtig vorstellen, bildlich, wie sich alle versammelt haben, zusammengekommen sind und jetzt endlich gehört haben, Mensch, was gibt's denn jetzt endlich? Jetzt kommt Hoffnung. Und Gott hat den Israeliten Folgendes geschrieben. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass die Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Hört nicht auf die Träume, die die träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder zurückbringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft beenden. Nun, gerade der Anfang dieses Briefes war das, was die Israeliten genau nicht hören wollten. Die Stadt, in die ihr gefangen und weggeführt worden seid und in der ihr mit Menschen zusammenleben müsst, die ihr als Feinde und Bedrohung anseht oder wo ihr selbst ausgegrenzt werdet, diese Stadt soll jetzt eure neue Heimat sein. Hier sollt ihr erstmal bleiben. Richtet euch also auf Dauer ein. Ihr sollt keine provisorische Existenz mehr führen, immer auf dem Sprung zurückzukehren. Stattdessen baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Ja klar, es gibt Grund genug zu weinen und deprimiert zu sein, auf das eigene Leben zu blicken. Allerdings, jetzt ist es für euch an der Zeit zu akzeptieren, was ist. Es gibt zunächst kein Zurück. Zieh dich nicht in dein Schneckenhaus zurück, sondern gestalte aktiv deine Gegenwart. Steck nicht den Kopf in den Sand, sondern tut was. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Prinzip in Gottes Welt heute zunächst genauso gilt, wenn wir jammernd an den Flüssen Babylons sitzen. So schwierig deine Lebenssituation noch ist, wir müssen uns der Realität stellen. Unserer Angst, unserer Scheu, unseren Problemen. Und Illusionen zu erkennen und sie aufzugeben, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Sitzen und weinen ist wichtig und hat seine Zeit. Vielleicht auch über eigene Fehler weinen oder eigene verpasste Chancen. Aber bleib nie dabei stehen, der Vergangenheit nachzutrauern. Weil mit hängendem Kopf kann man ganz schlecht nach vorne schauen. Es gibt eine Gegenwart. Lass dich drauf ein und fang an, deine Gegenwart aktiv zu gestalten. Wie geht das? Jeremia würde dir wahrscheinlich raten, tu das, was als nächstes dran ist. Lebe deinen Alltag vernünftig und verantwortungsvoll. Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Guck, was du selbst verändern kannst. Halte ständig nach kleinen Verbesserungsmöglichkeiten Ausschau. Aber manchmal verfällt man, und das ist menschlich, so in Schockstarre. Weil Verzweiflung und Frust, das kann lähmen und hilflos machen. Was kann man dann tun? Zunächst beten. Halte Gott deine harten Situationen hin. Erzähl ihm von den Realitäten, die dir zu schaffen machen. Und bringe vor Gott die Menschen, die dein Leben schwer machen. Aber ganz wichtig, Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Erzähle unbedingt anderen, wie es dir mit deiner Realität geht. Zum Beispiel in einer Kleingruppe. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann sprich Esther an. Die wird dir hoffentlich eine vermitteln. Freunden. Wenn es gar nicht geht, vielleicht auch professionelle Seelsorge oder Beratung. Such dir Hilfe und lass dir helfen. Allein das Erzählen und das Ausschütten von den Sorgen oder von dem Frust, den man gerade hat in der Gegenwart, das tut schon allein unglaublich gut. Und das Wichtige, auch gerade am Ende, keine Angst, es braucht eben nicht alles so zu bleiben, wie es ist. Denn es gibt eine Zukunft für dich. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott einen ganz guten Plan für dich und dein Leben hat. Aus eigener Erfahrung, der ich trotzdem in ganz vielen Punkten total gesegnet bin, kann ich sagen, dass Gottes Zeitplan aber manchmal öfters ein anderer ist, als den ich gerne hätte. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass es bei mir nicht 70 Jahre waren, wie bei den Israeliten. Und wie der Volksmund leider zu Recht sagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur das Problem ist, wenn man den Kopf in den Sand steckt und nur auf Gottes Eingreifen wartet, dann kann man mitunter ziemlich lange mit dem Kopf im Sand stecken. Weil Gott hat uns schöpferisch gestaltet. Gott hat uns als sein Spiegelbild, als sein Gegenüber mit Schöpfung, Kraft und Kreativität geschaffen. Wir sind zum Schaffen, zum Verändern, zum Gestalten, zum Zupacken geschaffen worden von Gott. Wir sind zur Tat geschaffen und Gott hat uns dazu Hoffnung gegeben. Weil wer Gottes Hoffnung hat, dass welche Realität wir uns auch immer zu stellen haben, Gott dabei ist in dieser Realität, dann fällt es uns viel leichter, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern anzufangen, Schritte zu machen und zuzupacken. Weil wir wissen, dass wir diese Schritte nicht allein gehen. Zukunft beginnt immer jetzt und nicht erst später. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Situationen gibt, wo wir mal nichts tun sollen und Gott alleine handelt. In der Bibel sind das aber Situationen, wo Gott explizit sagt, dass wir nichts tun sollen. Das bekannteste Beispiel ist auch das Volk Israel, die vor den Ägyptern fliehen und vor dem Roten Meer stehen und hinter sich die ägyptische Armee haben und vor sich das Rote Meer und fragen, Himmelswillen, was sollen wir jetzt tun? Und Gott sagt, nichts sollt ihr tun. Ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber das sagt Gott explizit. Und das ist nicht die Regel, sondern das ist die Ausnahme. Es gibt auch in unserem Leben, manchmal hast du vielleicht den Eindruck, dass Gott dir sagt, du sollst jetzt in der Situation gerade nichts tun, sondern auf sein Eingreifen warten. Aber das ist diese Erfahrung, Gott sagt das in der Regel, das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir als Gottes Gegenüber geschaffen worden sind und dass wir zupacken und handeln sollen mit Gottes Hoffnung, mit Gottes Segen und mit seinem Heiligen Geist. Und wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, und ich werde mich mein Leben damit weiter beschäftigen, sie komplett zu verstehen, und habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, dann sollen wir als Gemeinde sowas wie eine Familie bilden. Und deshalb nutzen die Apostel immer die Ansprache, liebe Brüder und Schwestern, und nicht irgendwie liebe Kollegen oder ähnliches. Liebe Brüder und Schwestern. Und als Familie hält man zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Und auch da sind wir alle Menschen und haben unsere Schwächen und Fehler. Aber lasst uns zunächst unter uns liebevoll die unterstützen, die mit ihrer Gegensituation Schwierigkeiten haben oder einfach unglücklich sind. Und das kann schon ganz einfach ein liebevolles Wort sein. Ein Gebet oder eine Einladung zum Essen oder zum Kino oder sonst was. Wir sollten dabei auch nicht vergessen, dass es nicht jedermanns Sache ist, auf andere zuzugehen und zu sagen, wie es ihm geht. Deswegen lasst uns angewöhnen, einfach öfters mal einfach zu fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Dann hat der andere auch die Freiheit zu sagen, will ich nicht sagen, oder mir geht's gut, auch wenn es nicht stimmt, aber eben auch zu sagen, du, mir geht's gerade nicht so gut. Und dann ist der nächste Schritt, darf ich dich mal einladen? Soll ich für dich beten? Möchtest du, können wir dich irgendwie unterstützen? Jeremia rät den Israeliten, wenn es jetzt um die Gestaltung des Alltags wieder geht, unter anderem interessanterweise Folgendes in der Misssituation, in der die waren. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Das sagt interessanterweise Jesus ja auch. Betet für eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das scheint also bei Gott irgendwie so ein Prinzip zu sein. Betet für eure Feinde. Wer kommt dir bei dem Satz spontan in den Sinn? Mit wem knirscht es gerade so richtig? Bete genau für diese Person. Weil wenn wir beten, verändern wir die Welt und zwar paradoxerweise zuerst bei uns selbst. Weil ich befasse mich plötzlich mit dem anderen. Der ist dann ja auch nur ein Mensch mit Gefühlen, Ängsten, Sorgen und Hoffnungen. Der weint und lacht. Der liebt und wird geliebt. Der sucht genauso wie jeder Mensch sein Glück und einen Sinn für sein Leben. Und wenn ich für einen bete und wenn ich ihn noch so anstrengend finde, dann hört er auf, ein Fremder zu sein. Ich interessiere mich plötzlich für ihn und ihn zu hassen, fällt mir dann viel schwerer. Das ist so ein Nebeneffekt, neben dem, dass ich ja Gott bitte, was zu tun, was er möglicherweise auch tut. Ich habe das vor ein paar Monaten angefangen, für so Kollegen, die so ein bisschen anstrengend sind. Feind ist jetzt übertrieben, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich für die Person bete, mir überlege, was würde der eigentlich gut tun, was wünscht die sich, dann sehe ich plötzlich die Person durch völlig andere Augen. Und das hat auch interessanterweise mein Verhältnis zu der Person verändert. Und in einem bösen Umfeld kann man ansonsten immer mit Gutem dagegenhalten. Wenn dein Umfeld unfreundlich, ruppig und rechthaberisch ist, sei das Gegenteil. Freundlich und höflich, sympathisch und nahbar. Bleibe fröhlich und gelassen, man kann so schön sagen, versuch gegen dein Umfeld anzulieben. Suchet der Stadt Bestes und betet für die. Das heißt auch, dass wir als Christen eine grundsätzlich positive Einstellung haben sollten gegenüber Staat, Gesellschaft und Kultur, in der wir leben. Wir sollten als Christen mitdenken in Politik, Bildung, Verwaltung und Verantwortung übernehmen. Wir sollten beten für die, die in Verantwortung stehen und uns einmischen, wenn wir dafür Zeit finden. Verein, Gremien, Schulverwaltung, wo immer wir sind, suchen wir der Stadt Bestes. Nun finden wir in dem Text aber in Vers 8 und 9 auch noch eine Warnung. In der Verzweiflung klammerten sich die nach Babel Verschleppten an jeden Strohhalm, der Hoffnung geben konnte. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, durch die Wahrsager nicht betrügen, hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Sie weissagen euch Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Damals gab es auch so Menschen, die haben die Träume, die Propheten dann so gedeutet, dass immer genau das herauskam, was die Israeliten sich gewünscht hatten und das meistens natürlich gegen Bezahlung. Und wenn die Hilfe und Erlösung dann nicht sofort eintraten, dann lag es natürlich nicht an den falschen Propheten, sondern die Leute haben nicht richtig geglaubt oder da war noch irgendeine Sünde in ihrem Leben. Und das kam mir sehr bekannt vor, was habe ich durchaus schon in Freikirchen erlebt. Und auch das ist wieder ein Zeichen von der Gegenwart. Lassen wir uns von sowas nicht irre machen. Gott hat einen klaren Plan und Gott spricht. Und wir müssen durchaus kritisch sehen, wenn uns Leute kommen und genau sagen, wie es zu sein hat und wir nur irgendwie mehr zahlen, mehr beten oder mehr glauben müssen. Menschen, die einem immer das sagen, was man gerade gerne hören möchte und immer das versprechen, was man sich wünscht, denen sollte man erstmal grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis begegnen. Das Leben ist nun einmal nach der Erfahrung der meisten Menschen nicht immer einfach, sondern leider gelegentlich kompliziert. Leo Bigger vom ICF Zürich, da habe ich in der Corona-Zeit immer die Predigten gehört, weil ich den so lebensnah großartig fand, der hat mir sehr schön gesagt, das Leben ist kein Ponyhof und manchmal ist es Pony doof. Und das fand ich sehr treffend, weil das ist einfach die Realität. Und wenn wir uns die ganzen Geschichten aus der Bibel angucken, dann ging das allen so. Das Gute ist aber, dass Gott es dabei nicht bleiben lässt. Denn er gibt Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft beenden. Das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott uns an seinen Gedanken teilhaben lässt. Ansonsten ist ja bekannt dieser Spruch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sehr bin ich über euch und so weiter. Das kennt ihr auch aus. Hier lässt Gott uns an seinen Gedanken teilhaben. Und das sind gute Gedanken. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Der Zuspruch Gottes gibt uns Hoffnung, weil er eine klare Perspektive aus der Gegenwart in die Zukunft anbietet. Ich werde eure Gefangenschaft beenden und ich werde mich von euch finden lassen. Aber bis dahin richte dich in der Gegenwart ein und wirke, wie gesagt, positiv auf dein Umfeld, suche der Stadt Bestes. Aber auch in dieser Geschichte bleibt das Gottesvolk immer Gast in der Fremde. Mit Hoffnung auf noch eine viel bessere Zukunft. Es assimiliert sich nicht völlig und nimmt auch nicht alle Sitten und Gebräuche der Umgebung an. Und schon gar nicht die, die Gottes Weisungen und Gebote widersprechen. Es bleibt im Endeffekt dem einen Gott treu. Und ich glaube, so sollten wir das auch heute handhaben. So sehr wir uns auch in unserer Situation und in der Welt, in der wir leben und in der jetzigen Lebenssituation einrichten sollen, so wenig sollen wir uns für immer und ewig hier einrichten und alle schlechten Gewohnheiten unserer Umgebung annehmen und uns ganz assimilieren. Denn so sagt uns später auch die Bibel im Neuen Testament, dort heißt es, wir sind Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Jesus sagt, dass wir als seine Jünger in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind. Und ein schönes Bild, was ich mal gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Nur wer mit einem Bein in der Ewigkeit steht, der kann mit dem anderen völlig befreit und ganz fest im Hier und Heute stehen. Ganz in der Gegenwart, aber eben nicht auf die Gegenwart angewiesen, weil ich immer mit dem einen Bein in der Ewigkeit stehe. Und nur wenn wir auch nicht völlig in der Welt aufgehen, können wir der Welt auch dienen und sie zum Positiven verändern. Weil wir immer den Blick für die gute Ewigkeit und die gute Zukunft behalten, die Gott für uns vorgesehen hat. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gottes Führung in unserem Leben haben immer ein Ziel, und das ist Frieden. Und wenn die Bibel von Frieden spricht, dann ist damit viel mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder Krieg gemeint. Wenn Gott von Frieden spricht, dann ist da gemeint, dass der Mensch zufrieden ist. In dem Wort zufrieden steckt dieses Wort Frieden. Dass seine Grundbedürfnisse gestillt sind. Dass der Mensch erfüllt, fertig, vollendet, glücklich und in Harmonie und Gemeinschaft mit seinem Schöpfer ist. Das ist das Ziel, wozu wir geschaffen sind. Und das ist das Ziel, wo Jesus uns wieder hinführen wird. Das ist eine gute Zukunft, die wir haben. Und die beginnt schon in der Gegenwart. Wir brauchen uns nicht darauf vertrösten. Natürlich ist die Ewigkeit die Ewigkeit und fantastisch und schön. Aber die Ewigkeit kann eben schon hier beginnen. Natürlich kennen viele von uns auch Situationen, wo wir an Gottes Führung und am Sinn durch schwere Erfahrungen einfach ins Zweifeln kommen. Das sind dann Gedanken des Unheils, des Frustes und der Resignation, die uns dann bestimmen. Und das ist normal und das ist natürlich und das gehört in unserer gefallenen Schöpfung leider dazu. Aber wie auch immer unsere Gedanken über unsere Lebenswege, unsere Lebenssituation, unsere Fügung und Entwicklung stehen, Gottes Gedanken sind klar. Und deshalb hat er sie in diesem Text einmal für uns formuliert. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken für dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Gott gibt uns Zukunft und Hoffnung. Er lässt sich von allen, die ihn suchen und mit ganzem Herzen nach ihm fragen, auch finden. Und das ist eben die Erfahrung, die unzählige Menschen seit über 2600 Jahren immer wieder gemacht haben. Schwere Zeiten helfen uns, Gott näher zu kommen. Weil diese Verheißung, die Gott hier gegeben hat, eben stimmt. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Zusammengefasst, und wer mich kennt, weiß, ich liebe Zusammenfassungen, sagt Gott den Israeliten durch den Propheten Jeremia im Endeffekt zwei wesentliche Dinge. Erstens, sie sollen sich einrichten und ihr Leben dort leben, wo sie jetzt genau sind, und den Menschen in ihrer Umgebung Gutes tun und für sie beten. Und zweitens, die Zeit in der Fremde wird ein Ende haben. Es ist nur eine begrenzte Zeit und Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er wird sich finden lassen und ihm die Freiheit schenken. Und dir, in deiner heutigen Situation, sagt Gott durch den Propheten Jeremia möglicherweise genau dasselbe, denn er ist derselbe Gott von Anfang bis in Ewigkeit. Erstens, richte dich ein und gestalte dein Leben dort, wo du jetzt bist. Und tu den Menschen in deiner Umgebung Gutes und bete für sie. Und zweitens, die schwierige Zeit, in der du dich möglicherweise befindest, die wird ein Ende haben. Es ist nur eine begrenzte Zeit und Gott hat dich nicht vergessen. Er wird sich von dir finden lassen und dir die Freiheit schenken. Gestalte deine Gegenwart und hoffe auf Gottes gute Zukunft für dich.